True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24-Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der Region.
Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des OVB24-Podcasts True Crime zwischen Inn und Alpen. Nachdem wir uns in der ersten Folge der Person Hanna Wörndl gewidmet haben und den Umständen ihres Todes, wollen wir uns in der zweiten Folge die beiden Prozesse anschauen, die auf ihren Tod gefolgt sind. Aber zunächst, Patricia, ist es uns wichtig, nochmal was an der Stelle zu erwähnen.
Ja, zunächst mal vielen Dank für eure Kommentare und Rückmeldungen zur ersten Folge. Dem Wunsch nach einem Update zum aktuellen Stand kommen wir natürlich gerne nach. Fest steht in diesem Fall, derzeit geht die Staatsanwaltschaft weiterhin davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt hat. Ermittlungen gibt es derzeit allerdings keine. Die würden erst dann wieder starten, wenn die Staatsanwaltschaft einen neuen Ermittlungsansatz erkennen würde.
Zudem ist der damalige Angeklagte aus beiden Prozessen rechtskräftig freigesprochen. Bis es soweit kam, war es aber ein sehr, sehr langer Weg. Über 20.000 Seiten Ermittlungsakten, insgesamt 48 Verhandlungstage an zwei Verhandlungsorten. Der erste Prozess begann im Oktober 2023, rund ein Jahr nach dem Tod von Hanna Wörndl. Michael, du warst tatsächlich an 47 von 48 Prozesstagen dabei. Einen Tag deshalb nicht, weil der nicht öffentlich war. Wie hast du die ersten Stunden des ersten Prozesses vor Gericht erlebt?
Ja, hochemotional. Es waren sehr, sehr viele Leute am Landgericht Traunstein im großen Saal des Landgerichts. Drängten sich die Menschen und der Angeklagte wirkte zwar insgesamt ruhig, aber man sah ihm natürlich die Anspannung an, desgleichen der Familie Wörndl, die ja auch in den ersten Prozesstagen der Verhandlung folgte. Eigentlich die gesamte erste Verhandlung hindurch da war, das Ehepaar Wörndl war immer da, außer an ganz bestimmten Tagen, wo es um die schlimmen Verletzungen von Hanna ging. Es war hochemotional und also in den kommenden Tagen hat man dann auch gemerkt, dass das kein ganz normaler Fall ist. Es gab so viele Wendungen, so viele dramatische Wendungen. Es war manchmal schwierig, dieser Verhandlung zu folgen.
Michael, zunächst war ja der Angeklagte auch der Öffentlichkeit nur bekannt als der Jogger, den wir ja auch in der ersten Folge bereits angesprochen hatten. Kamen da in den ersten Tagen vor Gericht neue Erkenntnisse auch zu ihm als Person?
Ja, erstmal nicht. Es war, wie soll ich sagen, ein diffuses Bild, das er abgegeben hat. Er hatte sich ja zu den Ereignissen auch nie geäußert. Es wurde dann aus der polizeilichen Vernehmung vorgetragen. Das schon, aber nichts, was da zu hören war, hätte es mir gestattet, mir ein Bild von der Persönlichkeit des Angeklagten zu machen. Man wusste, er ist jung, sehr introvertiert, liebt die Berge, geht gerne laufen, was man zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr gesehen hat, weil er in der Untersuchungshaft eben ganz schön Gewicht zugelegt hatte.
Gab es dennoch in den ersten Prozesstagen irgendwelche neuen Erkenntnisse, die man vielleicht in dem Jahr davor aus den Ermittlungen nicht so raushören konnte?
Mich als Laien mir als Laien wurde zumindest klar, dass dieser Indizienprozess, ein reiner Indizienprozess, ein sehr komplizierter werden würde. Die Richterin Jacqueline Asbichler hatte in dieser ersten Verhandlung ja selber gesagt, es geht darum, unendlich viele Mosaiksteinchen zu einem Bild zusammenzufügen. Das haben die dann, die Juristen, also der Staatsanwalt, die Vorsitzende, die vielen, vielen Zeugen, in den kommenden Wochen und Monaten dann auch versucht mit einem Abschluss.
An der Stelle sollten wir vielleicht nochmal kurz auch auf Hanna blicken, denn in den ersten Tagen oder an den ersten Prozesstagen wurde das Ausmaß ihrer Verletzungen klar.
Die Rede war in dieser ersten Verhandlung, und so ist es dann später auch im Urteil festgehalten, in der schriftlichen Urteilsbegründung, von 5 Riss- Quetschwunden am Kopf gleichförmig durch einen stumpfen Gegenstand beigebracht, die wohl zur Bewusstlosigkeit führten. Festgestellt wurden ferner 2 synchron gebrochene Schulterdächer, also oberhalb vom Schulterblatt, links wie rechts, Einblutungen am Rücken, Einblutungen am Oberarm und unerhebliche Verletzungen an den Händen. Schließlich ist aber Hanna nicht an diesen Verletzungen gestorben. Sie ist innerhalb von 4 oder 5 Minuten, nachdem sie in den Bärbach, in den reißenden Bärbach gelangt war, ertrunken. Reißender Bärbach, das kann man nicht glauben, wenn man an einem ganz normalen Sommertag dahin geht. Da steht meistens gar kein Wasser drin. An jenem Morgen führte der Bach sehr viel Wasser, war reißend, hat die bewusstlose Hanna mit sich gerissen und sie ertrank.
Du hast gesagt, in diesem ersten Prozess wurden zahlreiche Mosaikstücke zusammengeführt. Eins davon war eine Freundin des Angeklagten. Magst du noch mal kurz erläutern, welche Rolle sie gespielt hat?
Eine nicht glückliche Rolle, kann man so sagen. Es war ihre Aussage gewesen, die den Jogger, den jungen Mann, der von einigen Zeugen an jenem fatalen Morgen gesichtet worden war, ganz in der Nähe vom Eiskeller. Ihre Aussage war es, die diesen jungen Mann eigentlich in Untersuchungshaft brachte. Er habe ihr berichtet, dass eine junge Frau umgebracht worden sei. Und zwar habe er ihr das wenige Stunden nach Auffindung von Hanna mitgeteilt. Das heißt, zeitlich so nah dran am Tode Hannas, dass niemand außer dem Täter so genau hätte darüber Bescheid wissen können. Da wurde die Polizei natürlich hellhörig. Dann hat sie sich vor Gericht aber verheddert, hat widersprüchliche Angaben gemacht, beziehungsweise dann, als sie zugeschaltet wurde. Sie hat ja schon während der ganzen Ermittlungen immer wieder abweichende Aussagen gemacht. Es war schwierig festzustellen, ob sie sich jetzt falsch erinnerte, wann sie sich falsch erinnerte, wo sie sich richtig erinnerte. Am Ende wurde klar, dass diese Aussage nicht sehr viel wert werden würde. Aber dann gab es ja noch eine dramatische Wendung.
Du sagst es, bereits am dritten Prozesstag war es, dass der Staatsanwalt damals einen neuen Zeugen vorladen wollte. Ein Mithäftling des damaligen Angeklagten, dem der Angeklagte in der Haft gestanden haben soll, dass er Hanna Wörndl tatsächlich umgebracht habe.
Genau, der Angeklagte und dieser Zeuge aus der JVA Traunstein, die waren sich in der Untersuchungshaft begegnet, also während beide auf ihre Verfahren warteten. Und da soll irgendwann, allerdings schon viele Monate vor Beginn der Verhandlung, so um die Weihnachtszeit 22 herum, der junge Jogger dem Adrian M., diesen Knastzeugen, erzählt haben, dass er die Hanna umgebracht habe. Er habe ihr auf den Kopf geschlagen, er habe über sie herfallen wollen und so weiter und so fort. Jedenfalls, es war eine Aussage, die der Staatsanwaltschaft, die dem Gericht in dieser Minute vorkam, wie pures Gold. Also der hatte sich gemeldet über seinen Anwalt. Sofort fuhren Polizeibeamte hin, vernahmen den Mann. Und somit wurde der Prozess, dieser Mordprozess, eigentlich fast nochmal auf neue Füße gestellt. Denn sogar der Tatvorwurf wurde danach etwas abgeändert. Ja.
Du hast von dem Zeugen, du hast ihn sowohl die Vernehmung im Video gesehen, vorgespielt wurde vor Gericht, als ihn auch persönlich erlebt. Ja. Welchen Eindruck hattest du von dem Zeugen? War er zu dem Zeitpunkt glaubwürdig?
Zu dem Zeitpunkt für mich ja, ich bin Laie. Also ich habe gesehen, wie er den Polizeibeamten stets in die Augen blickt. Also nicht wie jemand, der Ausflüchte machen will, sondern er hat sie immer angeschaut, hat auch zugegeben, wenn er Lücken hatte in seiner Erinnerung. Mir kam der richtig überzeugend vor. Ich muss allerdings dazu sagen, ich war einige Wochen nach diesem ersten Eiskeller-Prozess bei der Verhandlung gegen diesen Knastzeugen in seiner eigenen Angelegenheit wieder am Landgericht Traunstein, habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, Gottes Willen, der Mann ist ein Meister der Manipulation.
Dennoch waren seine Aussagen irgendwann doch so relevant, zumindest vor Gericht, dass irgendwann der Zeitpunkt kam während des ersten Prozesses, wo man durchaus den Eindruck gewinnen könnte, er ist jetzt dann bald vorbei. Ich kann mich erinnern, dass du einmal von einem Prozesstag nach zurück in die Redaktion kamst und der Meinung warst, es könnte durchaus sein, dass bald tatsächlich ein Geständnis kommt.
Das war, als man dem Angeklagten ins Gesicht sehen konnte. Die Augen, die schauten in die Ferne. Der Blick war leer eigentlich. Er sah verzweifelt aus. Er sah so aus, als ob er nervlich am Ende seiner Kräfte sei. Ist allerdings auch nicht so schwer zu erklären, wenn man sich diese Kulisse anschaut. Ich meine, da sitzt Polizei im Gerichtssaal, da sitzt die beeindruckende Jugendkammer, da sind Staatsanwälte, da sind Rechtsanwälte und hinten sind also auch noch 70, 80 Leute im Publikum. Das schüchtert einen, das macht nervös. Der junge Mann hatte einige Monate der Untersuchungshaft hinter sich und das ist auch kein Urlaub, das ist furchtbar für einen jungen Menschen. Mit ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen, warum er verzweifelt wirkte oder auch mal entnervt wirkte.
Dennoch hat er selbst in dem Moment, als Richterin Jacqueline Asbecher an einem Tag zu ihm sagte, wo es um eine erneute Aussage seiner Freundin damals ging, dass er sich überlegen solle, ob jetzt nicht der Zeitpunkt sei, um was zu sagen. Denn es stand ja immer noch, und ich zitiere sie von damals, es gibt immer noch eine große Bandbreite vom kaltblütigen Mord bis zur Verzweiflungstat und dass es vielleicht für ihn besser wäre, an der Stelle etwas zu sagen.
Ganz genau. Da war allerdings der junge Mann auch von seinen beiden Anwälten einfach eingestellt worden. Harald Baumgärtel und Dr. Markus Frank hatten sich darauf festgelegt, dass er auf gar keinen Fall etwas sagen soll. Er soll schweigen, er soll nichts sagen. Das gute Recht des Angeklagten, das darf er. Und daran hat er sich dann auch gehalten. Es war bis zum Ende, also sogar bis zum Ende des zweiten Prozesses eigentlich nichts zu hören von ihm.
Es gab ja dann noch einmal eine, ja, ich würde nicht sagen Wendung, aber auf alle Fälle eine Neuerung in dem Verfahren, als zusätzlich zu den beiden Pflichtverteidigern, die du gerade genannt hast, dann auch Regina Rick als Verteidigerin ins Verfahren gekommen ist. Regina Rick ist ja auch keine Unbekannte in solchen Verfahren, sage ich mal. Wie hat sich denn dann die Stimmung im Gerichtssaal mit ihrem Auftreten verändert?
Ja, Regina Rick ist tatsächlich bekannt. Sie hat sogar Spitznamen. Der Spitzname, der mag sich nicht schmeichelhaft anhören. Regina Rick trägt ihn aber, glaube ich, mit Stolz. Der Spitzname, der lautet Rottweiler. Sie ist sehr aggressiv. Sie ist allerdings auch sehr penibel. Sie hat, glaube ich, auch die 20.000 Seiten Ermittlungsakten ziemlich genau studiert. Sie war ja wegen dieser Sorgfalt, die sie bei ihrer Arbeit hat walten lassen, auch in der Lage, etwas zu finden, was tatsächlich den Fall dann nochmal neu aufrollen sollte. Was einem sofort aufgefallen ist, noch bevor man sich mit ihrem Arbeitseifer hatte vertraut machen können, das war die Aggressivität. Der Ton ist rauer geworden.
Regina Rick hat ja dann vor Gericht diverse Anträge gestellt, auch Beweisanträge, aber vor allem auch einen Befangenheitsantrag. Wie ging es damit denn weiter?
Tja, sie hat viele Beweisanträge gestellt, sogar richtig viele. Aber tatsächlich war der Antrag, der die Wende herbeiführen sollte, im Großen und Ganzen die entscheidende Wende, das war der Befangenheitsantrag, den sie im Februar 24 gestellt hat. Und zwar war sie noch nicht einmal in den Hauptakten, sondern in den Nebenakten auf einen E-Mail-Austausch gestoßen zwischen Jacqueline Asbichler und zwischen dem Staatsanwalt Wolfgang Fiedler. Die beiden hatten eigentlich nichts anderes gemacht, als sich zu verständigen darüber, wie der Tatvorwurf weiterhin ausschauen sollte. Die Richterin, die vorsitzende Richterin, hat dann auch am darauffolgenden Verhandlungstag einen sogenannten rechtlichen Hinweis vor Gericht getan, indem sie einfach auf diesen veränderten Tatvorwurf hingewiesen hat. Aber dieser Austausch war in sehr vertrautem Ton gehalten, also mit Spitznamen. Dieser Austausch war vor allem an der Verteidigung vorbeigeführt worden und insofern schien der Befangenheitsantrag durchaus aussichtsreich.
Aber am Ende kam es dann doch anders als erwartet.
Richtig, der Befangenheitsantrag ging nicht durch. Die erste Kammer, die in diesem Fall über die zweite Kammer zu urteilen hatte, sah keinen Grund zur Befangenheit. Und somit konnte die zweite Kammer mit der Hauptverhandlung fortfahren.
Letztendlich kam es dann nach über 30 Verhandlungstagen doch zu einem Urteil. Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, bekam 9 Jahre Haft.
Ja.
An der Stelle muss man dazu sagen, was auch später die Verteidigung nochmal erwähnen sollte, es gab kein Geständnis, keine Tatwaffe, nicht mal einen Tatort oder irgendwelche objektiven Beweisanzeichen. Es waren eigentlich nur Zeugenaussagen vom Hörensagen. Das war alles, was damals gegen den Angeklagten sprach, denn das kam es zum Urteil.
Es waren nicht nur Hörensagen. Also da war die eine Frau, die in der Nacht ungefähr um Hannas Todeszeitpunkt herum einen Schrei wie in höchster Todesnot gehört haben wollte. Und die Frau, deren Ferienwohnung befand sich vielleicht 20, 30 Meter von dem Tatort entfernt. Das war also ziemlich nah. Dann war der Internetkonsum des jungen Mannes, der also in den Wochen vor Hannas Tod tausende und abertausende Male irgendwelche Pornoseiten angeklickt hatte. Darunter eine Seite mit einem Film, der wirklich übel war, wo sich viele Leute entsetzt angeblickt haben und gesagt haben, das wirkt ja wie eine Blaupause für einen Überfall auf eine junge Frau.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Fotos, Videos und Hintergrundberichte findet ihr auf ovb-online.de/truecrime und euren regionalen ovb24-newsportalen/truecrime. Links in den Shownotes.
Es gab also am Ende nur Indizien, können wir so zusammenfassen?
Ein reiner Indizienprozess. Keine Zeugen, keine DNA-Spuren, keine Tatwaffe, keinen Tatort, kein Geständnis.
Und das hat auch der Verteidigerin Regina Rick nicht gereicht, wie sie nach dem letzten Verhandlungstag sehr, sehr deutlich klargemacht hat. Und was sie da gesagt hat, wollen wir uns nochmal kurz anhören.
Wir haben angekündigt, in Revision zu gehen.
Ja, natürlich gehen wir in Revision. Dieses Urteil ist falsch. Also ich bin überzeugt davon, dass mein Mandant mit dem Tod von der Hanna überhaupt nichts zu tun hat.
Wie Regina Rick kurz nach dem Urteil schon angekündigt hatte, dass sie in Revision gehen, so kam es auch. Die Verteidigung legte Revision beim Bundesgerichtshof gegen das Urteil ein. Und dieser musste das Urteil dann in den kommenden Monaten überprüfen.
Kann man sagen, das war also prophetisch oder sehr selbstbewusst, dass Regina Rick da bereits von einer Revision gesprochen hatte, weil tatsächlich konnte sie ja eigentlich der Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht vorgreifen. Aber ja, Julian, es war so, wie du gerade gesagt hast, der Bundesgerichtshof hat am Ende entschieden und hat gesagt, ja, dieser E-Mail-Austausch, der kann bei einem Dritten schon den Verdacht oder die Besorgnis hervorrufen, dass Teile des Gerichts befangen seien. Und insofern, es geht also nicht um das Urteil selber. Es geht um einen Formfehler.
Du sprichst es an, weil dann, was viele vielleicht an der Stelle nicht sehen, ist, dass es eine reine Verfahrensrüge war, die der BGH hier getätigt hatte. Und die Sachrüge, die auf die Auslegung des materiellen Rechts gerichtet ist, also sich alles anschaut, ob die Tatbestände oder die Strafzumessung richtig ausgelegt wurde, hat er sich gar nicht mehr angeschaut, sondern es ging allein um die Ablehnung des Befangenheitsantrags. Und deswegen wurde der Fall zurück ans Landgericht Ramstein geschickt.
Am Ende kam es jetzt also zu einem zweiten Prozess am selben Gericht, nämlich dem Landgericht Traunstein, mit demselben Tatvorwurf gegen denselben Angeklagten, dieselbe Geschädigte. Aber am Ende war es ein komplett anderer Prozess, oder Michael?
Gar nicht so einfach zu erzählen, wie es dazu kam, aber stimmt, ja, hatten wir im ersten Prozess eine Verurteilung zu 9 Jahren Jugendstrafe erlebt. Lief es im zweiten Prozess halt vollkommen anders. Es war vor demselben Gericht, vor dem Landgericht Traunstein, diesmal vor der ersten Jugendkammer, allerdings an einem anderen Gericht. Aus Platzgründen wich man ins Amtsgericht nach Laufen aus. Man hätte in Traunstein zu jener Zeit keinen hinreichend großen Saal zur Verfügung gehabt, nicht zuverlässig jedenfalls. Also ab ins entfernte Laufen, das wirklich sehr abgelegen ist.
Bevor dieses Verfahren aber überhaupt gestartet ist, kam es schon zu einer Entscheidung, die auch für viele Schlagzeilen gesorgt hat.
Ja, Man kann von einer Vorentscheidung sprechen. Also alle, die sich ein bisschen mit dem Fall befasst hatten, die gingen davon aus, dass es dann am Ende auf einen Freispruch hinauslaufen würde. Denn es war vom Gericht selber ein Gutachten beantragt worden, und zwar ein aussagepsychologisches Gutachten. Ein Aussagepsychologe, der untersucht in erster Linie die Aussage und die Glaubwürdigkeit damit einer Person, wird normalerweise oft bei Prozessen mit sexuellem Missbrauch von Jugendlichen und Kindern eingesetzt, aber in dem Fall eben, weil es um einen psychisch labilen Hauptzeugen ging, schaltete man eben einen sehr bekannten Aussagepsychologen ein, den Professor Max Steller.
Wozu hat denn das Gutachten letztendlich geführt?
Ich sag's ganz kurz, der Gutachter hat von der Aussage des Knastzeugen, von dieser wirklich entscheidenden und belastenden Aussage, nichts übrig gelassen. Er hat es zerfetzt. In einem Maße, in einer Intensität, kann man sagen, dass das Landgericht sofort von die U-Haft aufgehoben hatte. Der dringende Tatverdacht war danach weg. Und es war allen danach klar, dass es wohl auf einen Freispruch hinauslaufen würde.
Wie war denn der zweite Prozess grundsätzlich im Vergleich zum ersten Prozess? Wurden da dieselben Gutachter geladen, wurden dieselben Zeugen nochmal befragt oder gab es auch da Unterschiede?
Nein, das Gericht hat versucht, Zeit zu sparen, den Weg abzukürzen. Man nennt das Verfahrensökonomie. Das Gericht hat also gesagt, wir prüfen, ob wir eine Verbindung herstellen können vom Tode Hannas zu der Person des Angeklagten. Wenn wir das nicht können, dann erübrigt sich die Aufklärung der Umstände des Falls. Dann braucht man so viele Zeugen und Gutachter gar nicht mehr. Dann kann man den Prozess bereits vielleicht nach 14, 15, 16 Verhandlungstagen beenden. Angesetzt waren ursprünglich 26 Verhandlungstage, aber das muss ja nicht viel heißen. Man reserviert dann halt einfach mal den Gerichtssaal und versucht, gewisse Leute einzubestellen, die vielleicht nur an diesem Tag Zeit haben.
Damals erwähntest du auch, dass Hanna, das eigentliche Opfer, immer mehr in den Hintergrund gerückt ist während des zweiten Prozesses.
Ja, das war klar zu beobachten. Das war eine Folge dieser Verfahrensökonomie. Hanna wurde zum Eiskellerfall, ein Aktenzeichen, und die Mutter von Hanna hatte an diesem zweiten Prozess ja schon gar nicht mehr teilgenommen. Andreas Würndl, der Vater, kam die ersten 4, 5, 6 Verhandlungstage noch in den Gerichtssaal, aber man hat schon gesehen, wie ihm das zusetzt. Seine Tochter hat keine Rolle mehr gespielt.
Du hast ja dann auch mit dem Vater von Hanna gesprochen im Laufe des Verfahrens, beziehungsweise nach den Verhandlungen. Und einen Ausschnitt aus diesem Gespräch würden wir euch hier gerne noch einmal vorspielen.
Es ist sehr schmerzlich. Es geht immer noch eigentlich um unsere Tochter und um den Verlust unserer Tochter. Und wir erhoffen uns nach wie vor ja Aufklärung des Falls. Und für uns ist es absolut nicht wichtig, dass jetzt irgendjemand in den Knast geschickt wird. Das wollen wir nicht. Also jemand, der unschuldig ist und da unschuldig verurteilt wird, das wollen wir absolut gar nicht. Das ist absolut nicht unsere, sondern es gibt auch keinerlei Genugtuung, wenn irgendwer für das schmachten muss. Die Hanna kommt nicht mehr wieder, und das ist uns völlig bewusst, aber wir hätten dann schon gern irgendwie Aufklärung von dem Ganzen noch.
Aufklärung gab es allerdings auch nach dem zweiten Prozess nicht. Der endete mit einem Freispruch, aber was mit Hanna in jener Nacht passiert ist, blieb auch nach dem zweiten Urteilsspruch unklar.
Ja, wir wissen, bis wann Hanna mit ihren vielen Freunden im Club Eiskeller gefeiert hat, das wissen wir. Wir haben die Bilder, als sie kurz vor 2:30 den Club verlassen hat. Wir sehen sie noch immer vor dem Club stehen, wie sie sich mit Freunden unterhält und dann wie sie geht in Richtung Kampenbahnstraße und dann in der Dunkelheit verschwindet. Und die 4, 5 Minuten danach, die wären es gewesen, aber über diese 4, 5 Minuten haben wir auch im zweiten Prozess eigentlich nichts Entscheidendes mehr erfahren.
Die Kammer um Heike Will war dennoch überzeugt, dass der Angeklagte mit diesen 4 bis 5 Minuten nichts zu tun hat und hat ihn entsprechend freigesprochen.
Richtig. Nach der Aussage des Knastzeugen, nachdem die dann auch vor Gericht richtig zerlegt worden war, blieb eigentlich nichts mehr übrig. Die Anklage hatte die Substanz verloren. Es war wirklich nicht mehr feststellbar, wo die Verbindung, wie die Verbindung hergestellt werden sollte. Und insofern war der Prozess und der Freispruch, das war folgerichtig. Was manche Leute nicht ganz nachvollziehen konnten, ich glaube sogar, dass die Polizei da etwas ratlos da saß, das war die Entschuldigung von Richterin Will, die dem Angeklagten gesagt hat, ihm sei seitens des Rechtssystems viel Unrecht widerfahren und sie entschuldige sich dafür. Was sie damit genau meinte, das wissen wir nicht. Es kann gewesen sein, dass sie damit auch die Ablehnung des Befangenheitsantrages meinte oder Ermittlungsfehler der Polizei oder ich weiß es nicht.
Aber auch nach diesem Urteil war noch nicht alles zu diesem Fall gesagt. Michael, was erwartet denn unsere Hörer in Folge 3?
Richtig, es war noch nicht alles gesagt. Der junge Angeklagte wurde freigesprochen, er hat den Gerichtssaal als freier Mann verlassen, aber es war schon klar, dass der Kampf um die Deutungshoheit, das Ringen um die Deutungshoheit noch nicht ausgestanden war. Wir wollen uns in der nächsten Folge ja darüber unterhalten, über die ganz gegensätzlichen Positionen. Die Staatsanwaltschaft geht weiterhin von einem Gewaltverbrechen aus, auch wenn sie auf Freispruch plädiert hatte. Sie hatte halt auch keine Beweise, keine richtigen Beweise gesehen für eine Schuld des jungen Aschauers. Anders die Verteidigung. Die Verteidigung hat eine ganz andere Position. Sie hätte gerne einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld gehabt. Das war es dann aber doch nicht. Deswegen hat die Verteidigung auch Gutachten bestellt, die darlegen sollen, wie Hanna zu Tode gekommen ist. Darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen.
Wenn ihr die Videointerviews der Prozessbeteiligten, die wir vorhin angesprochen haben, sehen wollt oder weitere Informationen zu den beiden Prozessen lesen wollt, schaut gerne in die Shownotes. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24 Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der Region. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.